Du sitzt entspannt im Meeting, denkst schon an deinen nächsten Kaffee und plötzlich sagt jemand, sagen Sie doch mal spontan Ihre Einschätzung dazu. Zack, alle Augen auf dich und dein Gehirn schaltet von Business auf Blackout. Kennst du solche Momente, in denen du jetzt sofort souverän wirken sollst, aber innerlich der Todstellreflex grüßt? Die Stimme ist weg, der Kopf leer und du denkst, warum zur Hölle bin ich heute nicht einfach zu Hause geblieben? In dieser Folge des Stimme wirkt Podcasts sprechen Andreas und ich über genau diese Situation, wenn du spontan liefern sollst, aber dein Körper lieber flüchten will. Du lernst einfache Methoden, wie du dich in Sekundenschnelle wieder sortierst, souverän reagierst und sogar klug klingst. Ganz ohne auswendig gelernte Floskeln. Also, hol dir jetzt das mentale Notfallpaket für spontane Redemomente und lass uns loslegen. Los geht's. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is?
I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S. Or should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future.
Du wirst spontan dazu aufgefordert, Stellung zu nehmen auf was auch immer passiert sein mag, oder du dir wird das Wort übergeben, du sollst eine spontane kurze Rede halten, du bist in einem Meeting, du bist in jedwedem Umfeld, wo du nicht vorbereitet plötzlich irgendwas leisten sollst, in Anführungszeichen verbal, was du nicht vorbereiten konntest. Wir haben gerade gehört, lieber Arno Fischbacher, die Miss South Carolina, die bei irgendeiner Misswahl, weiß nicht, was das war, Miss Welt oder Miss Amerika, was immer, zu Gast war und der die Frage gestellt worden war, eben was sie tun würde oder warum sie glaubt, dass so viele Amerikaner die Amerika auf der Weltkarte nicht finden und sie dann irgendwas erzählt hat, was nicht wirklich Sinn oder Zusammenhang mit der Frage gehabt hat. Und ich habe dir das Video damals geschickt gehabt, weil ich persönlich glaube nicht, dass diese junge Dame irgendwie dumm oder ähnliches war, sondern ich glaube einfach, dass die völlig überschwemmt war mit Adrenalin, mit Stresshormonen und nicht dazu in der Lage war, Gedanken so zu fassen oder in Worte zu bringen, dass sie irgendeinen Sinn ergeben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem Business-Alltag auch immer mal wieder solche Situationen haben werden, wo sie einfach spontan reden sollen und dann nicht über Südafrika oder Asien oder irgendwelche anderen Irak sprechen sollten, sondern vielleicht auch ihre Worte so ordnen und ihre Struktur im Kopf so ordnen und das andere es verstehen und sich dabei wohlfühlen. Das ist ja auch gut, dass das dann so stattfindet. Lieber Arno Fischbacher, erstmal ein herzliches Servus in deine Richtung.
Ja, Herr Giermeier, sagen Sie uns doch bitte schnell die Zahlen von 2024.
Ja, genau.
Das ist so eine Intervention, die mir meine Führungskräfte öfter berichten. Man sitzt in einem Meeting. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ich finde es ein spannendes Beispiel. Natürlich jetzt in der Misswahl ein bisschen eigenwillig für unseren Business-Zusammenhang, aber es trifft die Sache auf den Punkt, denn die Frage ist ja, wie organisierst du dich in so einer Situation selbst?
Ja, genau.
Und das war ja offensichtlich auch so ein Moment, wo alle Blicke auf diese junge Frau gerichtet waren.
Ja.
Und sie eine überraschende Frage aus dem Publikum erhalten hat. Also eine Frage, die nicht abgesprochen ist und auf der sie ja offensichtlich spontan antworten sollte. Sie hat, was ich ja auch ganz lustig finde, das ist so ein bisschen typisch Amerika, sie hat gleich begonnen mit Ich bin überzeugt von, also sie hat sofort, ist massiv eingestiegen und hat aber offensichtlich übersehen, dass sie nach diesem Standardeinstieg nicht mehr weiter weiß und das gilt vorher zu klären. Das ist keine Frage, aber wie das geht, lass uns das diskutieren, Andreas.
Ja, ich meine, ich kenne es ja selbst auch, also dass dann du überschwemmt bist von Stresshormonen plötzlich, die Atemfrequenz geht vielleicht nach oben und die Gedankenleere im Kopf, nach der man sonst jahrelang hin meditieren muss, ist plötzlich da. Und dann da eine verbale Leistung zu erbringen, die anderen auch noch Informationen übermittelt, mag vielleicht in dem Moment relativ herausfordernd sein. Also eine der Fragen wird, die ich da jetzt in dem Zusammenhang stellen würde, wie komme ich von diesem Adrenalin-High wieder, oder meinem schnellen Herzschlag wieder zu einem Punkt, dass ich wieder in der Lage bin, klare Gedanken und klare Worte zu finden.
Ja, interessant, weil ja so viele unterschiedliche Aspekte in dieser Sekunde zusammentreffen. Du bist überrascht, also genauso wie du es erzählt hast, du sitzt in einem Meeting und denkst dir, das Meeting wird vorübergehen und bist in Gedanken vielleicht schon bei deinem nächsten Online-Termin oder bei deinem nächsten Kundentermin und dann kommt an dich völlig überraschend und aus der Nullgasse, wie man im Theater früher gesagt hat, die Frage nach etwas oder die Aufforderung, kurz zu irgendetwas Stellung zu nehmen oder etwas zu erklären, zu irgendwas aus deiner Expertise etwas dazu zu tun. Und bevor wir uns überhaupt die Frage stellen, also wenn du in so eine Situation gerätst, es ist eine Frage an dich gerichtet, also du bist aufgefordert, etwas zu sagen. Ich vergleiche das gerne mit Interviewsituationen. Also ich versuche im Coaching und im Training immer so, wie soll man sagen, so eine Art Standardsituationen zu etablieren, um aus dem heraus Formeln abzuleiten. Und es ist im Presseinterview, also wenn du jetzt vor der Kamera stehst, nehmen wir an, das Team ist bei dir in der Firma, genau so, dann wird natürlich vorher irgendwie besprochen, um was es geht und es gibt immer einen Smalltalk, das machen die Journalisten in der Regel, damit du lockerer wirst und damit die Anspannung, die immer da ist, schon ein bisschen gemildert wird. Aber dann kommt eine Frage oder es kommt so ein, ist das nicht so, Herr Giermeier? So, und jetzt stehst du praktisch plötzlich in einem starken Regen und weißt nicht, wie du dir helfen sollst, weil das überfordert im Moment und es sind 100 Gedanken da und gleichzeitig spürst du aber diesen Druck zu reagieren. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache. Denn bevor wir uns überhaupt Gedanken machen, wie du inhaltlich mit so einer Situation umgehst, wie du das rhetorisch löst, wie du das rhetorisch gestaltet, wie du es formulierst, was du da für Formeln verwenden kannst, was du für Grundsätze hier nutzen kannst, gilt es mal, dich selbst zu organisieren. Was passiert denn im Körper? Also Adrenalin, klar, die üblichen Botenstoffe, Leistungsbereitstellung heißt es eigentlich. Aber jetzt kommt der Verstand, der erkennt, in welcher bescheuerten Situation du gerade bist in dieser Sekunde. Und das blockiert dich. Und jetzt überreagiert der Körper im Grunde. Das heißt, das Adrenalin dient jetzt nicht mehr dazu, dich bereit zu Handlungen zu machen, sondern das schießt über und blockiert. Die Muskeln werden hart, das spannt im Schulter-Nackenbereich. Also all jene, körpersprachlich gesehen, alle Bereiche des Körpers, die geschützt werden wollen in einer Bedrohungssituation, die melden sich jetzt. Also Ellbogen an den Körper, Oberkörper krümmt sich ein bisschen, die Schultern spannen, der Kaumuskel entspannt, das Kiefer friert ein. Also der Freeze-Modus, der Todstellreflex sozusagen greift. Und dadurch passiert im Gehirn nochmal etwas, was auch sehr unproduktiv ist. Also überlebenstechnisch scheint es produktiv. Denn dieser Todstellreflex, der tut ja nichts anderes, als dich scheinbar unsichtbar zu machen. Du frierst jetzt ein, du bewegst dich nicht mehr. Und im Tierreich, ich habe es schon öfter erwähnt, gibt es ganz wenig Tiere, die Aas fressen. Also ein normaler Feind im Tierreich, der will dich lebendig haben, sonst frisst er dich nicht. Und wenn du jetzt erstarrst, dann lassen die für einen kurzen Moment von dir ab. Ich habe so etwas bei einem Training mit einem Polizeischäferhund in jungen Jahren mal erlebt am Theater. So ein Schäfer hatte eine Rolle gespielt, er hat einen Wolf dargestellt in einer dramatischen Szene und wurde von seinem Hundeführer auf die Bühne gehetzt, auf das Objekt, das quasi immer vorne liegt, das war ich mit so einem Umhang und darunter so einen dicken Armschutz. Ja. Und der Hund mit Knurren ist er mich angefallen. Ich habe ihm auch meinen Arm geboten, sozusagen, damit er weiß, wo er hineinbeißen soll. Ja. Und in dem Moment, in dem man stillhält, lässt er ab. Das Dramatische ist nur, in all diesen Situationen hat man alle möglichen Gedanken und kann selten klar denken, was tue ich, damit es passiert. Ne? Also vernünftig wäre, innezuhalten, nicht wegzulaufen, keine hektischen Bewegungen zu machen. So, jetzt in der Erstarrungssituation erstarrt gewissermaßen auch das Gehirn. Das heißt, durch diese Bewegungslosigkeit, durch das Erstarren, ist jetzt der Informationsfluss zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte, zwischen diesen beiden großen Teilen des Kortex, des Denkhirns, der ist jetzt, naja, nicht unterbrochen, aber der ist gestört. Das heißt, der Mensch empfindet sich nicht mehr als im Flow, im Fluss, so im Handlungsfluss, sondern wir fühlen uns blockiert. Ein sehr einfaches körpersprachliches Werkzeug, um das Hirn wieder durchzustarten und gleichzeitig auch aus der Erstarrung herauszugehen, ist tatsächlich zuerst mal zu bemerken, was passiert, mit ein bisschen Selbstempathie und Körperwahrnehmung, mal zu checken, Schüsse, ja, jetzt bin ich erstarrt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, alle schauen zu, alle Scheinwerfer sind auf mich gerichtet, erleben. Hier dehnt sich gewissermaßen die Zeit. Die halbe Sekunde, die es wirklich ist, kommt einem wie eine Ewigkeit vor. Das muss man wissen und vielleicht auch ab und zu mal erproben. So. Und das, wenn du das durchgehalten hast, dann, weil du merkst, was passiert, bist du in der Lage, dem Körper zu sagen, stell dich doch auf den anderen Fuß. Also wechsel, wenn du im Stehen bist, so wie es jetzt in der Szene offensichtlich war. Also stell dich von einem Fuß auf den anderen, mach eine kleine Bewegung, mach einen kleinen Schritt zur Seite und stell dich wieder hin. Mhm. Im Sitzen zum Beispiel würde das heißen, beim klassischen Meeting sitzt du ja, ja. Das würde heißen, dass du merkst, du erstarrst, du bist bewegungslos und du nimmst jetzt die Lehnen vom Stuhl in die Hand und richtest dich auf diesem Stuhl neu ein. Also du sitzt dich anders hin. Das ist ein kleiner Bewegungsimpuls. Und in dem Moment müssen deine beiden Kortexhälften zusammenarbeiten, um in Balance zu bleiben körperlich. Und das ist gewissermaßen der kleine Trick, der dein Gehirn wieder durchstartet und dich vom Erleben her wieder handlungsfähig machen. Denn jetzt hast du erlebt, dass du dich bewegst, dass du dich bewegen kannst, wenn du willst. Das ist ja etwas sehr Simples, da gibt es nichts zu denken, man muss nichts sagen, sondern es ist nur dieses, ich bewege mich. So, jetzt ist die Zuversicht wieder eingeschaltet und jetzt können wir uns die Frage stellen, wie formulierst du jetzt, was sagst du? Du bist ja durch die...
Strukturierst
du,
auch.
Wie strukturierst du es, genau. Und durch die Frage, die an dich gerichtet war, jetzt im konkreten Fall, das war eine einfache Frage, die das Mädel aus dem Publikum gestellt hat. Wieso, was denkst du, warum die Amerikaner ihr eigenes Land auf der Weltkarte nicht zeigen können oder nicht finden, ja, weil sie nicht wissen, wo es ist. Warum ist es so? So, jetzt bist du von der Frage in eine Antwort geführt. Du befindest dich also momentan im Antwortmodus. Und der zwingt Menschen gerne richtig zu reagieren. Also mit Betonung auf es richtig machen, das Richtige sagen, nichts falsch machen. Ja, weil du stehst unter Beobachtung, Beschämungsgefahr lauert. Und darum empfehle ich grundsätzlich in so einer Situation kurz hinzuhorchen, was war die Frage? Und in irgendeiner Weise das, was gerade war, aufzugreifen. Zum Beispiel, indem du einfach die Frage noch einmal formulierst. Du hast jetzt zugehört, in dem Fall, ich habe es jetzt eh schon einmal wiederholt, so, und dann sagst du für dich nachdenklich zu dem Fragesteller oder zur Fragestellerin, warum erkennen wohl US-Amerikaner ihr eigenes Land nicht auf der Landkarte? So. Und jetzt ist etwas Magisches passiert. Du hast quasi die anderen abgeholt in etwas und dich selbst auch. Und du hast dir selbst die Frage gestellt. Und das ist ein so simpler Kniff, ein so simpler rhetorischer Kniff. Denn in dem Moment, in dem du dir selbst die Frage stellst, findest du logischerweise eine Antwort. Denn unser eigenes Gehirn hört ja mit, während wir sprechen. Und eine Frage, die ich selbst aufwerfe, auf die finde ich immer irgendeine Art von Antwort. Es geht also um die Frage, wer führt den Prozess? Solange du der Umgebung zugestehst, dich zu führen, erlebst du dich als geführt. Und in solchen Situationen, wo andere Menschen auch da sind, erlebt man sich gerne unter Druck, es richtig zu machen. Also nichts Falsches zu sagen, Beschämungsgefahr, und das ist der Stressauslöser Nummer 2. Und aus dem, denke ich, lässt sich auch ganz simpel eine Grundregel ableiten. Etwas, was in der Kommunikation so unglaubliche Macht hat und was so großen Nutzen stiftet, dass du, wann immer du in einer Diskussion auch etwas sagen willst, dass du nicht nur das sagst, was du sagen willst, das, was oft so als Entgegnung wirkt oder als ich habe auch eine Idee, sondern dass du zuerst die anderen in dem abholst, was gerade war. Also wenn jetzt die Frage zum Beispiel gerichtet ist, Herr Müller, Herr Giermeier, da haben wir ja einen, Herr Giermeier, sagen Sie uns schnell, wie waren nochmal die Zahlen im vierten Quartal 24? Ich meine, das ist eine Frage, auf die kann man ja recht schaffen, keine vernünftige Antwort geben. Was soll man jetzt sagen? Soll man die Zahlen runterbeten? Also was will die Frage? Will die den Unterschied vom dritten zum vierten Quartal wissen? Will die irgendwas Qualifiziertes wissen, eine Besonderheit dieser Zahlen? Das hat die Frage nicht gesagt.
Stimmt, ja.
Und um eine sinnvolle Antwort zu geben, musst du dir die Frage im Grunde immer selbst herrichten. Dafür gibt es rhetorisch simple Möglichkeiten, die du im Grunde standardisieren kannst. Du kannst jetzt sagen, Herr Schäf, wenn Sie jetzt nach den Zahlen vom vierten Quartal 24 fragen, was war denn da die Besonderheit im Vergleich zum dritten Quartal? Oder was war denn da das Besondere, das uns gezeigt hat, dass die Marketingmaßnahmen aus dem ersten Halbjahr greifen? So, und jetzt habe ich plötzlich eine ganz andere Antwort. Also in Wahrheit habe ich ja nicht 1:1 eine Antwort auf die Frage gegeben, sondern ich gebe jetzt die Antwort auf die Frage, die ich mir selbst stelle, indem ich die Frage hinter der Frage interpretiere. die noch nicht ausgesprochen ist. Und dabei ist das Prinzip immer zuerst abholen, dann fragen.
Ja, ja, es bedarf natürlich dann auch einen gewissen Denkprozess, das in dieser Situation auch dann zu schaffen. Ja. Ja.
Gleichzeitig ist das, du spielst ja auf Zeitgewinn mit so etwas. Ja? Weil der Druck sagt, ich muss jetzt gleich antworten. Wir Europäer sind ja alle drauf, mach's richtig, sag's knapp, sag's schnell, oder? Sei präzise. Okay.
Und das setzt, ja, insbesondere Deutsche, Österreicher.
Genau, das setzt unglaublich unter Leistungsdruck. Wenn du aber dir ein bisschen Zeit einräumst, indem du sagst, okay, wenn es jetzt um die Vorjahreszahlen geht, speziell um das vierte Quartal. So, jetzt habe ich einen Bezug hergestellt. Und jetzt kommt die Frage, was genau ist denn interessant, Herr Chef? Dann könnte ich die Frage noch mehr an den anderen richten. Und ich würde mir keine Blöße geben, sondern ich hätte die Situation erstklassig moderiert. Und die rhetorische Struktur ist aber im Grunde wie Domino. Das ist wie Malen nach Zahlen. Das ist zuerst abholen, also wenn wir jetzt darüber sprechen oder wenn Sie danach fragen, das ist das Abholen. Ja. Ich beziehe mich auf das, was da vorher immer ist, zum Beispiel auf die Frage, und dann stellst du die Frage und entweder leitest du die Frage nochmal zurück oder du gibst auf deine eigene Frage dann eine nachdenkliche Antwort. Jetzt hast du unglaublich viel Zeit gewonnen, weil dein Gehirn arbeitet ja in der Zwischenzeit rasant, folgerichtig. Und du wirst als souverän wahrgenommen, der jederzeit auf eine Frage, die kommt, immer passend reagieren kann.
Ja, und es kann an bestimmten Stellen auch dazu führen, dass du sagst, ja, sie möchten gerne wissen, und ganz ehrlich, im Moment liegen mir die Zahlen gar nicht vor. Ich werde sie gerne nachschlagen und ich werde sie gerne nachreichen und ich kann an der Stelle die Zahlen einfach nicht nennen. Tut mir leid, ich war da nicht darauf vorbereitet, das nächste Mal, oder ich reiche sie in der E-Mail nach, irgendwie so. Ja. Ist dann auch gut. Also ich erinnere mich tatsächlich an unseren derzeitigen Bundespräsidenten, dem sie einmal die Frage, also Alexander Van der Bellen, den sie damals, da war er glaube ich noch Grünen-Politiker, die Frage, irgendeine Frage gestellt haben. Und das habe ich als unglaublich souverän wahrgenommen. Dann hat er sich Zeit genommen, hat sich zurückgelehnt. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das ist echt eine gute Frage. Also mir hat diese Aussage gefallen von so einem sehr etablierten älteren Professortypen, ja, der dann einfach mal zugibt und sagt, ja, also so habe ich jetzt da noch nie drüber nachgedacht. Lassen Sie mich da drüber nachdenken. Dann hat man ihm zuschauen können beim Denken. Und ganz ehrlich, mir persönlich als Zusehender war das weit sympathischer und weit souveräner als irgendein vorbereiteter Lackel, in Anführungszeichen, der so Presse von PR-Leuten vorgeschriebene Presseaussagen runterbeten kann, weil er die halt auswendig gelernt hat. Da ist mir lieber, er macht so ein und denkt wirklich und hat dann seine Einschätzung auch abgegeben zu der Situation, aber die ist halt in dem Moment entstanden und dann hat er sich auch die Zeit erbeten und da haben alle gesagt, ja klar, denk drüber nach. Also auch das kann Souveränität sein, keine Antwort zu haben.
Also er hat im Grunde wieder Bezug auf das genommen, was gerade ist, nämlich auf seinen eigenen Prozess.
Genau.
Ja, und hat uns teilhaben, er hat uns teilhaben lassen, also er hat die Zuschauer in dem Fall teilhaben lassen, dich teilhaben lassen, an seiner Überraschung, die er ausgedrückt hat, an seinem Denkprozess. Genau, ja. Und in dem Moment ist er souverän.
Ja. Und er nimmt auch den Druck für sich selber raus.
Für sich selbst raus, ganz
klar. Das ist natürlich beides gut, ja. Also du wirkst nach außen souverän und bist auch im Innen tatsächlich dann dadurch souverän. Das ist eine spannende Dualität an der Stelle. Ja.
Also er hat offensichtlich im Laufe seines Lebens sehr gut gelernt, sich dem Zwang, immer sofort antworten zu müssen, nicht ausgesetzt.
Das ist es.
Ja?
Das ist
genau. Sondern er hat sich erlaubt, die Frage auf sich wirken zu lassen und abzuschätzen, aha, was ist das für eine Frage, was tut die gerade mit mir? Finde ich eine Antwort, dann sage ich sie. Finde ich keine, warum? Und das drücke ich aus und spreche darüber. Hm. Genau. Selbstführung ist immer der Schritt vor der Führung der Situation. Du wirst von anderen nie als führungsstark wahrgenommen, wenn du dich in so einem Moment nicht selbst führst. Und der wichtigste Schritt zur Selbstführung ist, sich selbst erleben zu können. Also im Grunde auch so, wenn du es jetzt von Van der Bellen erzählst. Das heißt, er hat in dem Moment erlebt, aha, eine Frage ist gekommen, ich kann sie nicht beantworten. Interessant, ja. Also er hat den Druck nicht, er hat nicht versucht, reflexartig den Druck von sich wegzutun, sondern er hat sein eigenes Erleben gestaltet und aus dem heraus den nächsten Schritt getan.
Er hat sich den Druck nicht zu eigen gemacht.
Genau, ja.
Ja.
Genau, ja.
Das ist ein Angebot.
Ja, wie ein Angebot.
Angebot des Moderators gewesen. Sie, also da will ich jetzt aber wirklich Ihre Meinung dazu wissen, Herr Van der Bellen. Mhm. Und dann hat halt
also er entscheidet selbst, ja? Was tut er mit der Frage. Ja. Mhm. Mhm. Das ist übrigens, vielleicht sollten wir mal eine Episode über so Presse- und Interviewsituationen machen. Mhm. Da gibt es ja derzeit auch durchaus Diskussionsstoff dazu.
Ja, ja, das ist immer spannender, genau, ja. Im Hinblick auch auf KI, was da in Zukunft alles so uns präsentiert werden wird, ob das dann immer auch die Personen sind. Mir ist es tatsächlich passiert, Tim Ferriss, ich weiß nicht, kennst du Tim Ferriss, diesen berühmten Autor der 4-Stunden-Arbeitswoche?
Genau, ja.
Mir ist schon mehrmals jetzt in meinen Feed bei Instagram reingespült worden, so ein Tim Ferriss ausschauender Mensch, der mir irgendwas erzählt von wegen, er ist jetzt neuerdings in Aktien und er möchte mich gerne beraten und so. Und das, die Seite hat irgendwie 4-Hour Workweek oder so geheißen. Aber das ist alles fake gewesen. Mhm. Also das, ganz ehrlich, vor 2-3 Jahren hätte ich gesagt, ach Gott, der macht das jetzt auch interessant. Aber nachdem ich jetzt weiß, wie leicht und wie perfekt solche Sachen nachzumachen sind, habe ich das natürlich sofort an Instagram gemeldet und so. Also das ist schon, wird noch spannend. Diese Verifikation ist dieses, was wir gerade sehen, real.
Ja, gibt es massiven Handlungsbedarf. Massiven Handlungsbedarf.
Also diese Kennzeichnungspflicht alleine, irgendwelche Watermarks, irgendwas, das muss stattfinden. Mhm. Weil sonst haben wir echt ein Problem in Zukunft. Da können Kriege erklärt werden, die keine sind.
Ja, ich glaube, diese Probleme haben wir bereits. Die haben wir bereits. Ja, spannend. Selbstführung und rhetorischer Umgang mit unerwarteten Fragen und im Moment als unangenehm empfundenen Situationen. Sehr feines
Thema. Wenn ich häufiger solche Situationen habe und auch Pressegespräche führen darf, kann, muss, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, mit dir persönlich zu arbeiten, lieber Arno.
Ja, das ist, wie sagen die Amis so schön, that's what I do for a living. Genau, das ist mein Tagesgeschäft, ich tue es mit großem Vergnügen. Und du hast schon recht, die Themen, mit denen Menschen zu mir kommen, sind sehr, sehr unterschiedlich und haben im Grunde alle mit zugespitzten Kommunikationssituationen zu tun. Ob es die Frage nach eine Moderation für eine Veranstaltung ist, wie wirke ich dort souverän, welche Prinzipien gibt's, welche No-Gos gibt's, ob es die Frage nach dem wirkungsvollen und auch ergebnisorientierten Pressegespräch, Fernsehinterview ist oder ob es einfach der Vortrag ist oder das Video, das du gerade aufnimmst, wo du mit deiner eigenen Wirkung nicht zufrieden bist, weil du dir ein Skript geschrieben hast und das am Bildschirm hängen hast vor der Kamera und dadurch unnatürlich wirkst oder unbeholfen oder ein bisschen hölzern wirkst. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Fragestellungen, die mit denen Menschen zu mir kommen und die wir in meist sehr kurzen und wenigen, sehr lustvollen, sehr lustigen Coaching-Sessions zu guten Ergebnissen bringen. Genau, das Einfallstor ist jeweils mein Kalender unter arno-fischbacher.com/espresso findest du meinen Telefonkalender. Und wenn du gerne 15, 20 Minuten Qualitätszeit, Value Time mit mir verbringen magst, mir deine Fragen stellen magst, erste Anregungen erhalten willst oder mich vielleicht einfach nur um meine Meinung bittest, gerne hol dir einfach einen Termin in meinem Kalender.
arno-wischbacher.com/espresso ist das, gell?
So ist es, genau.
Sehr gut.
Ja, Andreas, dann würde ich sagen, tun wir einen Deckel drauf hinter dieser feinen kurzen Episode. Was immer es ist, was unerwartet auf dich zukommt, möge die Macht deiner Selbstbestimmung und deiner Souveränität und deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.